Deutschlandfunk, Kultur heute.
Batman und Joker, Sherlock Holmes und Moriarty, Thelma und Louise oder auch Bibi und Tina. Ärgste Feinde und allerbeste Freundinnen, die gibt es in Film und Fernsehen noch und nöcher. Geschichten über Freundschaft und Feindschaft haben auf der Leinwand eben schon immer gut funktioniert. Und deshalb kann unsere Sommerreihe hier in Kultur heute über Freund und Feind nicht zu Ende gehen, ohne ein Gespräch über den Film. Und für dieses Gespräch eingeladen haben wir heute die Regisseurin und Drehbuchautorin Sherry Horman, bekannt unter anderem für den Film Wüstenblume nach dem Bestsellerroman von Waris Diri. In anderen Filmen hat sie sich außerdem mit Themen wie Pädophilie und Kindesentführung beschäftigt und sie hat die Geschichte der Deutsch-Kurdin Hatun Sürücü verfilmt, die von ihrem Bruder ermordet wurde, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollte. Also, viele düstere Stoffe. Ich habe Sherry Horman vorhin trotzdem zuerst nach dem Positiven gefragt, nach der Freundschaft. Was ist für Sie die schönste aller Filmfreundschaften?
Thelma und Louise, haben Sie gerade erwähnt.
Was hat Sie berührt an dieser Freundschaft?
Mich hat einmal die Freundschaft unter Frauen berührt, die Unterschiedlichkeit der Frauen, die trotzdem zusammenkommen können, das Nicht-Aufgeben von widrigen Umständen, die die beiden Frauen zusammenhält. Das hat eine irre Kraft und das hat mich wirklich bewegt, dass ich mir den Film mehrmals angeschaut habe.
Und welche Filmfeindschaft hat Sie am meisten beeindruckt?
Godfather, der Pate. Das ist die Feindschaft innerhalb von Familienstrukturen und das finde ich hochinteressant.
Ich habe ja gerade gesagt, Geschichten über Freundschaft und Feindschaft sind im Film ein absoluter Klassiker. Warum funktionieren sie filmisch so gut?
Naja, man hat immer die Antipole. Man hat den Protagonisten, den Antagonisten. Wir haben Kontraste, die sich anziehen, wie auch in der Liebe. Also das hat ja eine irre Spannung. Und Filme beziehen ihre Emotionen ja aus gegensätzlichen Spannungen. Yin und Yang, wenn man es auch esoterisch ausdrücken möchte. Und das ist, glaube ich, der Nährboden für Unterhaltung.
Dann lassen Sie uns über Ihre Filme sprechen. Viele Ihrer Filme beschäftigen sich mit menschlichen Abgründen. Sie haben zum Beispiel auch einige Krimis gedreht. Was reizt Sie an der dunklen Seite des Menschen?
Damit ich wieder fröhlicher werde. Das ist meine beste Therapie, mein bestes Antidepressivum, mich mit dunklen Stoffen zu beschäftigen. Was mich reizt, ist auch das Herausfinden, warum, es sind ja lauter authentische Stoffe, die ich gedreht habe, sei es der Film über Natascha Kampusch oder auch über Hatun Sürücü, der Femizid, der in Berlin stattgefunden hat, nur eine Frau. Wie kann es sein, dass wir nichts mitbekommen? Wie kann es sein, dass Nachbarn nicht mitbekommen, dass einer über Wochen Erde rausschleppt aus seiner Wohnung, um ein Verlies für Frau Kampusch zu errichten? Wie kann es sein, dass an der Bushaltestelle eine Frau erschossen wird mitten in Berlin und niemand was gesehen haben möchte? Und das triggert bei mir immer wieder dieses Hinschauen wollen, aber nicht in einer Anklage, sondern in einer Form der Fragestellung. Und ich denke auch auf Ihre Frage Freundschaft, Feindschaft, hat es ja auch damit zu tun, dass wir nie in die Opferrolle gehen wollen. Ja? Auch Thelma & Louise, das sind Filme, die entertainen, die eine Fröhlichkeit haben und trotzdem wieder Abgründe zeigen. Und das sind die Ansätze auch gewesen in meiner Arbeit, sei es eine Bella Block, sei es auch Operation Zucker. Das sind ja Filme, die sich wirklich heftigen Themen widmen, aber sie sind dann verdaubar oder auch aufnehmbar, wenn ich als Zuschauer das Gefühl habe, ich werde auch geschützt dabei und ich darf selber mitdenken und es wird mir nicht was draufgestopft an Grauen. Es ist Luft zum Atmen. Ich glaube, das ist immer wichtig.
Würden Sie sagen, die Realität ist die beste Vorlage für Geschichten über das Böse?
Ich würde sagen, es ist die glaubhafteste.
Und würden Sie sagen, es ist auch leichter, Geschichten über Feindschaft und Freundschaft zu erzählen, wenn es so eine reale Vorlage gibt? Oder ist es eigentlich einfacher, wenn man der Fantasie freien Lauf lassen kann und sich die Figuren komplett ausdenkt, was sie in der Regel nicht tun?
Es ist sehr viel leichter, sich das auszudenken, klar. Was interessant ist, ist, dass Schauspieler immer viel lieber den Antagonisten spielen wollen als die positive Figur. Weil die dunkle Figur natürlich immer viel mehr Nährboden bietet für Abgründe, für Exzesse. Und das Licht und das Positive zu erzählen, ist sehr viel komplexer. Und das wäre mal eine neue spannende Sendung. weil mich das wirklich umtreibt. Warum ist das so?
Hm. Ja. Und in der Vorbereitung und der Recherche konzentrieren Sie sich da mehr auf die Täter oder mehr auf die Opfer oder vielleicht auch auf beides gleichermaßen?
Na, ich muss mich immer in eine Wechselwirkung begeben von Täter und Opfer. Ja, also bei Natascha Kampusch ist es so, wie kann es sein, dass ein Mann ein 10-jähriges Mädchen entführt und sie zu seiner Prinzessin gestalten möchte, indem er sie einsperrt über 6 Jahre? Wie kann es sein, dass ein Mensch, der eingesperrt wird über 6 Jahre, immer wieder Fluchtversuche unternimmt und es trotzdem nicht schafft? Ist es das Stockholm-Syndrom? Also wir gehen da ja immer weiter, aber was ist die Psyche des Täters? Was ist die Psyche des sogenannten Opfers? Und ich sage ganz bewusst des sogenannten Opfers. Also weil, ich meine, in einem Fernsehfilm haben wir es ja immer damit zu tun, nach 90 Minuten Tatort ist immer klar, wer der Täter war. Das ist befriedigend, ja. Und bei wahren Fällen ist es halt so, dass wir vielleicht nach 90 Minuten immer noch genauso viel wissen wie vorher oder zumindest die Komplexität eines Zusammenhangs erfassen können.
Die Komplexität eines Zusammenhangs und vielleicht ja auch die Komplexität einer Täterfigur. Also wenn man mal in die Filmgeschichte schaut, dann sind die interessantesten Bösewichte ja oft die, die nicht einfach nur so böse sind, sondern die komplex sind, die vielleicht selbst eine bewegende Geschichte haben, die erklärt, warum sie böse genau. sind. Ist das auch etwas, was Sie interessiert und was Sie in Ihren Filmen versuchen so darzustellen, dass Täterfiguren eben auch komplex sind?
Unbedingt. Also das ist eine der Herausforderungen gewesen bei Nur eine Frau. Und aber auch bei Operation Zucker, da ging es ja um Pädophilie, um Kinderprostitution in den reichen Politikwesen Berlins, was ja auch alles recherchiert war. Und um sich da reinzubegeben und sich auch vorzustellen, was sind das für Menschen, die ihre Kinder vermieten? Was sind das für Menschen, die diese Kinder für sich benutzen, sexuell? Ja, da braucht man echt... Da hat man viele Albträume in der Nacht, wenn man weiß, dass alles wahr ist. Ist ja nochmal viel krasser, als wenn ich mir das einfach aus den Fingern sauge und so, naja, so könnte es ja auch sein. Und in diese Komplexität zu gehen, zu sagen, der wirkt doch wahnsinnig nett, das ist doch ein netter Nachbar, das hören wir doch immer wieder. Oder der war so unauffällig. Das sind immer wieder diese Nebensätze, die wir hören, wenn wir irgendwie wieder einen schlimmen Fall in der Kriminalgeschichte gehört haben. Und dieses, der ist doch so nett oder der war doch so unscheinbar oder so charmant, da wird es doch interessant. Wie funktioniert dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Wie funktioniert dieser Januskopf innerhalb eines Menschen? Wie viel böse Anteile habe ich selber? Wann werden sie getriggert und wann nicht?
Muss man alle seine Charaktere zumindest ein bisschen mögen, um einen guten Film zu drehen? Also auch die Bösen?
Unbedingt. Und auch jede kleinste Rolle muss geliebt werden. Jeder Mensch will mit Empathie betrachtet werden. Jeder. Und ich finde, die Kraft an Film ist, erstmal nicht zu werten. Und dass ich als Zuschauerin einfach gucken kann, mag ich das? Kann ich damit d'accord sein? Kann ich mich damit identifizieren? Fühle ich etwas? Ich kann ja auch für die Unsympathischen was fühlen. Ich meine, im Paten werden die Leute der Reihe nach umgebracht. Ich schaue es mir trotzdem völlig fasziniert an, weil ich einfach die Figuren von Al Pacino und wie sie alle heißen, faszinierend finde. Ja? Und ich denke, das darf man auch und das muss man auch, weil das hat ja auch was Kontemplatives dann unterm Strich.
Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie Beifall aus der falschen Ecke bekommen haben, weil Sie eine bestimmte Täterfigur, naja, vielleicht komplex und damit irgendwie auch positiv dargestellt haben, vielleicht auch positiver, als sie es eigentlich beabsichtigt hatten?
Nein, es ist mir nicht passiert. Zum Glück, muss ich echt sagen. Wir mussten bei Operation Zucker einfach darauf achten, dass wir nicht die Kinder so zur Schau stellen, dass wir irgendwie an der fremden Stelle eine Faszination auslösen. Es gilt ja immer, die Werte der Menschen auch zu schützen, von denen man erzählt, aber auch die SchauspielerInnen, mit denen wir arbeiten oder filmen. Und dasselbe war auch bei Nur eine Frau, einfach zu sehen, dass wir nicht den kulturellen Background einfach nur diffamieren, ja, sondern dass man sagt, das ist ein Fall. Und jetzt stellen wir uns mal dazu.
Wenn ich das richtig überblicke, dann sind in Ihren Filmen oft Männer die Täter und Frauen die Opfer, wobei Sie gerade schon gesagt haben, die sogenannten Opfer. Sie wollen sie nicht in dieser klassischen Opferrolle inszenieren. Worauf achten Sie sonst noch, wenn Sie eine Frauenfigur entwerfen?
Dass ich sie liebe. dass sie ein Hero für mich ist, dass sie Kraft hat, dass sie eine Selbstbestimmtheit hat, dass sie sich raustraut aus ihren Grenzen und Zwängen. Das war eine große Motivation bei Wüstenblume und auch bei Nur eine Frau. Und ich bin eine Frau und ich kann mich nochmal besonders gut in Frauen reinversetzen. Das ist einfach so, da stehe ich auch zu.
Und hat sich nochmal was verändert seit der MeToo-Debatte? Also achten Sie heute nochmal auf andere Dinge, wenn Sie Frauenrollen schreiben? Oder war das für Sie eigentlich schon immer klar, wie eine Frau im Film zu sein hat?
Ich denke, dass wir uns immer offen halten müssen, egal wie alt wir sind, für eine Entwicklung, für noch ein genaueres Brennglas, das wir nutzen, für auch wesentlich diffizilere Zusammenhänge, auch eine komplexere Gesellschaft, die wir ja alle beobachten in ihren Strukturen, und dass man da den Radius immer auf 360 Grad hält und nicht sagt, also war das immer so und so wird es auch immer so sein. Das kann es nicht sein. Das Tolle an kreativer Arbeit ist, dass wir uns immer alle entwickeln. Und das Tolle am Leben ist, dass wir uns immer wieder entwickeln können.
Das sagt die Filmemacherin Sherry Horman in unserer Sommerreihe über Freundschaft und Feindschaft.